Jesus hat eine mega gute Zeit mit seinen Jüngern erlebt, nachdem er von den Toten verstanden ist. Er ist 40 Tage lang immer wieder auftaucht und hat mit seinen Jüngern über das Reich geredet. Über das, was kommen wird. Und übrigens, Jesus ist nicht einfach ein, zwei Leute erschienen. Dass man, es gibt bis heute noch ganz viele Leute, die sagen, ja, das war einfach so ein Furz, wo die Nachfolger von Jesus hatten. Die sind so traurig gewesen, dass sie sich das gesagt haben, ja, der Jesus ist auferstanden und jetzt leben wir mit dieser Idee weiter. Nein. Jesus ist 500 Leute erschienen, oder über 500 Leute. Es sind so viele Zeugen gewesen, dass niemand konnte sagen, hey, spinnen da eigentlich. Weil ich habe noch nie eine Gruppenspinne gesehen, wo so viele Leute, die einfach behauptet, hey, ich habe das so gesehen. Und jemand sagt, hey, nein, das stimmt nicht. Also wenn du in einem Gerichtsfall 500 Zeugen auftreten lässt für dich, haben die Eindruck, ich würde den Gerichtsfall nicht gewinnen. Also 500 Leute, die gesagt haben, der Jesus, habe ich wirklich gesehen. Und nicht am gleichen Ort, alle, wo plötzlich alle so irgendwie, nein. Jesus ist diesen Menschen erschienen und hat mega gute Zeit erlebt und mit ihnen geredet und über gesagt, was wird kommen. Und hat ihnen auch eine mega coole Verheißung gegeben. Aber zuerst ist eine Zeit gekommen, wo man einfach warten angesagt war. Jesus hat Verheißungen gegeben. Er hat gesagt, hey, wartet in Jerusalem, es wird einmal eine Kraft kommen über euch und er wird euch ausrüsten, dass ihr Zeugen sein könnt. Jesus hat auch gesagt, ich werde wiederkommen. Aber das erste Mal ist er einfach jetzt weg gewesen. Es ist der Tag gekommen, wo Jesus vor den Augen seiner Jünger in den Himmel zurück ist. Und einfach weg ist. Die Jünger haben ihn nicht mehr gesehen, gespürt, so wie vorher. Vielleicht geht es dir manchmal auch so mit Jesus. Dass du sagst, hey Jesus, ja, ich glaube an dich. Aber irgendwie bist du einfach weg. Und das blockiert dich vielleicht. Und die Jünger sind wirklich auch blockiert gewesen. Die haben in den Himmel raufgegafft und denkt, wo ist er jetzt eigentlich? Nein, wie soll jetzt das weitergehen? Jetzt ist er weg. Bam. Und dann sind zwei Engel erschienen. Anscheinend haben die Jünger das gebraucht, nochmal so ein bisschen einen Kick in den Arsch oder was auch immer, ins Hirn. Und die Engel haben dann ihnen gesagt, hey, denkt daran an die Verheißungen, die Jesus euch gegeben hat. Er hat gesagt, er wird wieder kommen. Und genauso wie ihr ihn gesehen habt, gehen, wird er wieder zu euch zurückkommen. Und plötzlich haben sich die Jünger bewegt. Die Blockade war gelöst. Und wir sehen jetzt hier im zweiten Teil vom ersten Kapitel der Apostelgeschichte, was sie denn gemacht haben. Im Vers 12 bis 14, da steht, darauf kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. Ein Sabbatweg, das war ein Kilometer etwa. Die Juden haben damals am Sabbat, das war der Samstag, in ihrem Ruhetag, aus religiösen Gründen, haben sie irgendwann mal so die gescheite Idee gehabt, man müsse wirklich ausruhen bei dem Tag, man darf nicht mehr als einen Kilometer laufen. Das war dann so der Sabbatweg. Ich weiß nicht, wie das heute wäre, wenn man ein Auto hat und so. Vielleicht könnte man ein bisschen weitergehen. Auf jeden Fall war das so ein Mass, ein Sabbatweg. Viertelstunde, ein Kilometer, man darf laufen. Also Jesus ist, der Ölberg, dort wo Jesus in den Himmel hochgefahren ist, ist nicht so weit weg gewesen, von dort, wo sie sich einmal getroffen haben. Das sehen wir dann im Vers 13. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum, im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte. Und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Wisst ihr, wer das sind? Die 11 Jünger von Jesus, 12 Apostel. Einer hat gefehlt, das ist der Judas, wo Jesus verraten hat und sich nachher umgebracht hat. Das sind die 11 Apostel, nicht nur die. Steht, dass die Halbbrüder von Jesus dabei waren in dieser Runde. Die Mutter von Jesus war dort auch dabei. Und plus noch ein Haufen andere, dass etwa 120 Leute sich damals dort zusammengekommen sind in dem Raum. Ich denke, die einen sind damals gekommen und gegangen. Es war so recht beweglich gewesen und man hat sich einfach dort getroffen zusammen. Die ganze Zeit sind ständig immer wieder dort zusammengekommen. Interessant ist, dass ganz viele von diesen Leuten, selbst von den Aposteln, nachher nie mehr erwähnt werden, der ganzen Apostelgeschichte. Das finde ich interessant im Sinne von, es geht doch nicht darum, dass man sagt, hey, was sind das für Helden gewesen, die Apostel, sondern es geht einfach darum, sie sind Teil von dem Grossen gewesen und sie sind dabei gewesen, aber der, der das Ganze gross gemacht hat, ist Gott gewesen, Jesus. Und das möchte auch Gott von dir in der heutigen Zeit. Er möchte, dass du Teil von etwas Grossem bist. Es geht nicht darum, dass du vielleicht an der vordersten Front stehst, dass dein Name, weiss nicht, wo überall erwähnt wird. Aber bist dabei an dem, was Gott in deinem Umfeld machen will. Und das ist da auch bei diesen Jüngern. Von diesen 11 Jüngern, sie wird nur noch 3 erwähnt. Und der Rest taucht ab jetzt nicht mehr auf. Aber Gott hat ganz Grosses mit denen gemacht, auch wenn sie da nicht erwähnt werden. Und was haben jetzt die Leute zusammen gemacht? Ihr müsst euch vorstellen, Jesus hat gesagt, ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Er hat ihnen ein Versprechen gegeben. Aber Jesus hat nicht gesagt, wann. Jesus hat nicht gesagt, wie. Jesus hat nur gesagt, bleibt in Jerusalem, bis das passiert. Und jetzt eine Frage an dich, überleg doch kurz, was würdest du machen, was würden wir machen heute? Wenn wir so eine Verheißung von Jesus haben, ein Versprechen, aber es ist noch nicht eingetroffen. Ich muss jetzt einfach warten. Die einen werden ganz zappelig, wenn sie warten müssen. Vielleicht wäre es der eine in den Sinn gekommen, ja komm, wir machen die Jassenrunde, dann kommt man mindestens keine schlechte Laune über. Vielleicht hätte die andere gesagt, hey, weißt du was, wir tun doch, Jesus hat doch gesagt, er wird etwas Grosses machen, dann machen wir doch jetzt eine Erweckungsplanung. Wir planen die nächste grosse Evangelisation in Jerusalem. Wir machen noch einen Gabentest, um zu schauen, wer wo reinpasst. Und nein, was haben sie gemacht? Wir lesen im Vers 14, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Und als ich das erste Mal den Text überhaupt ganz gelesen habe, dachte ich, oh, was soll ich jetzt da erzählen? Ja, sie sind anhaltend und einmütig miteinander betet. Aber ich möchte heute mit euch anschauen, was das für extreme Bedeutung hat, dass sie das gemacht haben. Die Leute haben nicht einfach betet. Die haben betet. Und wie? Sie haben anhaltend und einmütig betet. Was heisst das, anhaltend beten? Die eine Übersetzung in der Bibel sagt, beharrlich, mit Ausdauer, sie sind dran geblieben. Sie haben sich festgehalten an dem und haben nicht nachgelassen. Sie sind, egal was es war, haben sie sich an dem einfach gesagt, wir machen durch. Es ist wie etwas, was man nicht mag loslassen, weil man weiss, hey, es lohnt sich. Ich habe vor kurzem, ich war in Panama Anfang Dezember, das ist immer mega cool. Sehr intensiv, weil ich mega wenig Zeit habe, um alles zu erledigen, was ich dort abklären muss. Ich habe 2 Hundeerfahrungen gemacht. Also mit Hund. Die erste Hundeerfahrung war, als ich mit so einem ÖV unterwegs war. Das sind so Pickups, wo man so 20 Leute reinpfercht. Babys, Leute, Tiere, alles rein. Und dann ist man so unterwegs in den Bergen. Und es war eine Familie unterwegs, irgendwo raus aus dem Gebiet, haben alle dabei gehabt. Alles, was sie so haben. Aber der Hund hat es nicht mitgenommen. Und der ist eben ihnen nah. Und dann ist der Hund dem Auto, das sieht dann so aus, wenn man da auf dieser Straße ist, übrigens eine Straße, wo sie jetzt ganz neu am Bauen sind, die erste Straße in dem Gebiet. Und ist der Hund dem Pickup kilometerweise nachgerannt. Der Hund hat mich an dem Tag gelernt, was es heisst, Ausdauer zu haben. Hey, der hat geschwitzt, dem ist die Zunge so runtergehangen. Aber der Hund hat festgehalten. Er hat das Ziel vor Augen gehabt, denkt, nein, mein Herrli geht. Meine Familie geht und ich bleibe da. Nein, ich muss dem Auto nach. Und er hat sich daran festgehalten. Dummerweise hat er irgendwann nicht mehr nach mögen. Und keine Ahnung, ob er vielleicht von der Schöpfung gestorben ist. Es hat noch eine zweite Hundegeschichte gehabt, die mit Ausdauer zu tun hat. Auch wieder ein Hund. Ich habe zeltet. Die haben dort nicht, das war eine Konferenz von Pastoren. Und die haben nicht jetzt wie bei uns, wäre das in einem Hotel gewesen. Dort hat jeder selber müssen schauen, wo er übernachtet. Ich habe ein Zelt mitgenommen. Ein relativ neues, ein relativ teures. Es ist so ganz leicht, so 1 Kilo oder das Ganze. Und plötzlich sehe ich, wie mein Zelt, das war so in der Nähe, gewesen, wo wir geguckt sind, wie mein Zelt sich so bewegt. habe ich gedacht, komisch, jetzt, da gibt es jetzt wirklich so krasse Geister da oben oder was auch immer. Und dann bin ich schauen und dann ist ein Hund mit Ausdauer das Zelt am Verbeissen. Und wisst ihr warum? Er hat etwas, ein Ziel vor Augen gehabt. Er hat einen Brotsack, den ich in dem Zelt reinlassen habe, hat er will, und er war total ausgehungert. Das Zelt hat nachher so ausgesehen, also es ist nur eine Ecke. Die Versicherung wollte es nicht zahlen, sie haben gesagt, das sei Haftpflicht und dort oben hat niemand Haftpflicht. Der Hund hatte einen Ausdauer gehabt, wo mich trotz all dem, und also, wo mich nervt, mein Zelt ist ja ziemlich zerstört, beeindruckt hat. Ich habe nachher den Sack, das war ein riesiger Sack mit Brot, habe ich nachher, ich habe gedacht, ich tue mal zur Sicherheit außerhalb vom Zelt, dann muss er mindestens nicht mehr am Zelt beißen. Und dann habe ich den auf so einer Höhe aufgehängt an einem Baum, mit einem schwarzen Sack doppelt verbunden. Und am Abend dort oben kommt man dann nicht so viel Essen über, so wie wir es so kennen. Ich habe einfach, man kommt zum Nacht einfach nur Reis und ein bisschen Kürbis bekommen, ohne Salz. Und habe dann gefunden, am Abend wollte ich noch ein Stück Brot mit Erdnussbutter, die ich dabei hatte. Ich habe mich so richtig gefreut, so vor dem Schlafen, das Brötchen essen in meinem Zelt. Und dann komme ich dort an, wo der Sack gehangen ist. Es war nur noch ein Plastikfötzchen am Boden, der ganze Sack weg, kein Krümeli. Der Hund hatte Ausdauer, weil er das Ziel vor Augen hatte. Das hat ihm geholfen, sich durchzubeissen. Und er ist zu seinem Ziel gekommen. Und ich hoffe, er ist nicht gestorben an Verdauungsstörungen. Die ersten Christen haben anhaltend gebetet, weil sie ein Ziel vor Augen hatten, wo sie wussten, das lohnt sich. Aber sie haben nicht nur anhaltend gebetet, sie haben einmütig gebetet. Und das sind so Wörter, die wir heute gar nicht mehr so kennen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal einmütig mit Leuten versammelt habt und gesagt habt, hey, jetzt tun wir einmütig zusammen Hotdog essen, was auch immer. Macht das nachher, Hotdog gibt es. Was heisst einmütig? Einmütig heisst, wir sind ein Herz und eine Seele. Es heisst aber nicht, dass ich mit allem in dir muss einig sein. Es muss nicht heissen, dass ich mit einer Gruppe von Leuten nicht einmütig sein kann und mit alles genau gleich gesehen wie jeder. Nein. Einmütig hat in dem Fall geheissen, sie haben Jesus vor Augen gehabt und haben einfach durch das sich selber zurückgestellt. Sie haben sich selber nicht so wichtig genommen. Das grösste Hindernis für Einmütigkeit, für Einheit, auch gerade unter Christen, ist, wenn wir uns selber zu wichtig nehmen und den Eindruck haben, boah, es muss so sein, wie ich will. Einmütigkeit entsteht dann, wenn Jesus so gross ist vor unseren Augen, für alle von uns, und wir sagen, um das geht es. Es geht nicht nur um mich. Oder es geht eigentlich gar nicht um mich. An erster Stelle. Und so sind die ersten Christen anhaltend und einmütig zusammen am Beten gewesen. Die Frage ist, wie sind sie so zu so einer Haltung gekommen? Warum haben die Leute überhaupt so krass gebetet? Man könnte sagen, ja gut, es war nicht ja langweilig, Jassen haben sie nicht können damals, haben sie noch nicht gekannt, Fernsehen haben sie auch nicht laufen können, Handy haben sie auch nicht gehabt, um alle drei starren. Ja, dann tut man halt beten, oder? So ein bisschen als, nein. Das war etwas ganz Essentielles von den Kirchen, damals und auch heute. Es war nicht einfach der Spleen von den ersten Christen, die nichts gewusst haben zu machen, sondern wenn man nachher liest, was der Paulus den Jüngern, den Kirchen geschrieben hat, kommt das fast allen Briefen, nicht in allen, aber ganz viel kommt das vor, die beten. Zum Beispiel an Epheser schreibt der Paulus, betet alle Zeit. Krass, die ganze Zeit, kann ich mir nicht so vorstellen, aber er hat es geschrieben. Paulus hat Römer, sind beharrlich im Gebet. Weiter an Kolosser, seid beharrlich im Gebet. Hebt Ausdauer beim Betten. Genauso Thessalonicher, betet ohne Unterlass, ohne aufzuhören. In der Kleingruppe können wir das dann diskutieren die Woche. Wie heisst das? Was heisst das eigentlich ganz konkret? In einer Haltung zu leben, die eigentlich vom Gebet prägt ist. Was ich sagen will, ist, das ist nicht einfach so ein Zufall gewesen, weil sie nichts Besseres gewusst haben. Die Menschen haben gebetet und ich möchte zwei Gründe hervorheben. Zum einen haben sie das Vorbild von Jesus vor Augen gehabt. Die Jünger von Jesus waren mit ihm 3 Jahre unterwegs gewesen. Und sie haben mega viel von Jesus gelernt. Aber etwas haben sie eigentlich gewusst, wie es geht, nämlich das Beten. Sie sind alle fromm aufgewachsen, sie sind alle so prägt und haben es auch gelernt, zu beten. Aber als sie so mit Jesus unterwegs waren, haben sie gemerkt, hey, da ist irgendetwas anders. Es wirkt so motivierend, hey, der Jesus, der gurkt gar nicht an, wenn er muss beten. Er muss gar nicht beten. Er will das. Und es ist irgendwie so cool, wie der das macht. Und irgendwann haben sie gesagt, hey, Jesus, lehr du uns auch beten, so wie du betest. Und wie gesagt, es war nicht so, dass die nicht gewusst hätten, wie man betet. Aber sie haben die Art, wie Jesus betet hat, die haben es extrem motivierend gefunden. Und sie haben das wollen lernen von ihm. Und Jesus hat es ihnen dann beigebracht. Ich denke nicht nur das eine Gebet, das sehr bekannt ist, unser Vater, sondern einfach in dieser Zeit ist das wahrscheinlich immer wieder das Thema gewesen. Aber Jesus hat dort gezeigt, gerade durch das Gebet, es geht darum, dass du eine Beziehung zum himmlischen Vater hast. Ein himmlischer Vater, wo es eben nicht um dich geht, primär nur, sondern um sein Reich. Dein Reich komme. Und die Jünger da haben das Reich vor Augen gehabt. Jesus hat ihnen, das steht in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel, dass Jesus jedes Mal, als er sich mit den Jüngern getroffen hat, hat ihnen über das Reich erzählt. Hat sie sich wahrscheinlich darauf eingestellt, was das eigentlich heisst, Gottes Reich auf der Erde zu bauen. Und das hat sie so total motiviert, dass sie gemerkt haben, hey, wenn wir das wollen, mit Gottes Hilfe machen, hey, dann müssen wir beten. Und sie haben betet. Und wie sie betet haben. Ohne Unterlass, ohne aufzuhören und einmütig. Das Zweite. Es war nicht nur das Vorbild von Jesus. Weil manchmal können wir auch gute Vorbilder haben und es bewirkt nichts in unserem Leben. Wir haben auch gute Vorbilder, wo wir denken, boah, ja, so wie der, wollte ich auch, das wollte ich auch mal von dem lernen. Aber eigentlich bleibt alles gleich beim Alten. Vorbilder langen nicht. Zweiter Punkt war, die Jünger haben grosse Verheißungen von Jesus gehabt. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Das mit dem Kommen vom Heiligen Geist. Sie haben aber auch die Verheißung gehabt, dass Jesus wieder mal wird kommen. Und wisst ihr was? Die haben das geglaubt. Die haben das wirklich geglaubt, dass das Realität ist. Und darum haben sie gebetet. Warum? Weil das, was sie glaubt haben, die Verheißungen noch nicht Realität gewesen sind. Jesus hat ihnen gesagt, der Heilige Geist wird kommen. Aber er war in dem Moment noch nicht da gewesen. Heute ist er da. Das ist eine Verheißung, die erfüllt ist und wir können als Christ in Anspruch nehmen. Hey, und wenn du noch nicht Christ bist, es ist so gut. Ich möchte dir jetzt, heute Mut machen, dass du sagst, ich möchte mich mit dem auseinandersetzen. Es begeistert mich total, zu wissen, ich darf ein Kind von Gott sein. Und ich wünsche mir das für jeden da drin. Und die Menschen, die damals an Jesus geglaubt haben oder mit ihm unterwegs sind, die haben das geglaubt, was er gesagt hat. Hey, für die ist das nicht einfach ein religiöses Hirngespinst gewesen. Es ist für sie nicht darum gegangen, ich gehe einfach ein bisschen in die Kirche und tue meine Pflichten da und dort erfüllen und muss nur das und das erledigen, wo manchmal, man denkt, das ist alles so streng, es wäre einfacher ohne. Nein. Jesus hat ihnen von seinem Reich erzählt, wo er mit ihnen bauen will. Und die haben das geglaubt. Aber ganz viel von dem, was sie geglaubt haben, die Bibel sagt ja, dass Glauben das Festheben ist an den Sachen, die man noch nicht sieht. Für die Sachen, die du siehst, brauchst du keinen Glauben. Und es sind ganz viele Sachen gewesen, die noch nicht Realität waren. Und die Spannung. Ich weiß nicht, wie du mit dem umgehst. Wir sehen in der Bibel so viele Verheißungen, die auch heute noch nicht erfüllt sind. Oder wo wir manchmal denken, du erlebst so krasses, aber ich, was ist bei mir? Was machst du mit dieser Spannung? Was die ersten Christen gemacht haben, ist, beten. Und sie haben nur gebetet, weil sie das geglaubt haben. Wenn sie das nicht geglaubt hätten, wären sie wie nach der Kreuzigung von Jesus davon gestorben. Petrus ist zurück auf Fischen, die anderen haben sich sonst irgendwo verkrochen. Sie haben dort nicht geglaubt, dass Jesus hat ihnen mehrmals gesagt, hey, ich werde wieder auferstehen am dritten Tag. Das ist der Meister wahrscheinlich noch präsent. Und sonst kommen wir ins Ostercamp, dort werden wir sicher auch über das reden. Jesus hat dort gesagt, dreimal oder mehr hat ihnen gesagt, hey, ich werde als Kreuz genagelt werden oder ich werde leiden und sterben und ich werde auferstehen. Und die Jünger haben nicht geglaubt und sind darum davon gestorben und es hat ihr Leben nicht beeinflusst. Aber jetzt, nachdem Jesus wieder verschwunden ist, auf eine andere Art, haben sie mit ihren Handlungen gezeigt, mich glaube das, was Gott sagt. Sie sind zusammengekommen und haben die Verheißungen, die sie noch nicht erfasst haben, im Gebet vor Gott gebracht und mit Gottes Nähe gesucht. Gerade weil sie gewusst haben, es ist noch nicht das, was ich erwarte. Und das hat sie eben zu Gottes, in Gottes Nähe geführt, ins Gebet. Und das nur, weil sie geglaubt haben. Hätten sie nicht geglaubt, wäre gar nichts passiert. Und ich behaupte auch, es wäre nicht viel passiert mit den ersten Christen. Das sehen wir durch die ganze Apostelgeschichte. Werden wir jetzt auch in diesem Jahr noch sehen. Gott hat ganz häufig dann eingegriffen oder immer wieder von dort angesetzt, wo Menschen gebetet haben. Ein Beispiel, Cornelius. Kennen vielleicht die einen, diese Geschichte kommt ja dann noch, ist Kapitel 7 oder 10, was auch nicht. Der Cornelius war ein römischer Zenturio und mega fromm. Und ein Engel ist irgendwann mal gekommen und hat ihm gesagt, Gott, schick zum Petrus. Was hat er gemacht, wo der Engel gekommen ist? Er hat gebetet. Und dann hat Gott noch schauen, dass der Petrus zu dem Zenturio geht, weil er hat nie im Leben mit einem von den Besatzern geredet und schon gar nicht mit den Römern, also mit den Heiden. Für die Juden war das mega schlimm. Was ist der Petrus am Machen gewesen, wo Gott ihn geschickt hat? Er war am Beten. Ein Mensch, der betet, ist ein Mensch, der glaubt, was Gott versprochen hat. Und ist ein Mensch, der Gott parat macht, um Grosses mit ihm zu erleben. Und das ist die Haltung, die wir hier bei den ersten Christen sehen. Sie haben anhaltend und einmütig miteinander gebetet. Es geht dann nachher noch weiter. Nächster Abschnitt, den ich jetzt gar nicht gross vertiefen will. Ich könnte nachher noch Fragen stellen, weil der wirft einen Haufen Fragen auf, die ich aber nicht so wichtig finde und darum tue ich es jetzt auch nicht vertiefen. Wo die Jünger, sie sind am Beten, es ist noch spannend, sie haben nicht einfach nur gebetet im Sinn von ohne Pause und nie die Augen auf, wahrscheinlich haben sie die Mode noch gar nicht gehabt, dass man die Augen zumachen muss zum Beten. Das ist irgendwann sonst erfunden worden. Sind aber plötzlich sagt der Petrus, hey Leute, stopp. Uns fehlt der 12. Der Judas muss ja ersetzt werden. Und es ist noch spannend dort, er bringt dann so Psalmen, also Text aus dem Alten Testament, aus der Bibel, die die Juden damals auch schon hatten. Und aus unserer Sicht ganz komisch, wie er das begründet. Aber der Punkt, den ich hervorheben wollte, ist der folgende. Warum kommt dem Petrus genau dann in den Sinn, dass jetzt unbedingt jetzt gerade den Judas ersetzen müsste? Das ist nachher der Matthias geworden, den sie dann gefunden haben und gewählt haben. Der Grund war, Jesus hat mal gesagt, ihr werdet mal als 12 Apostel über die 12 Stämme von Israel richten. Ich werde euch als Richter einsetzen. Ihr werdet einen mega Posten bekommen in meinem zukünftigen Reich. Und die Wahl von dem Ersatzapostel war nichts anderes als ein Glaubensschritt. Weil sie haben geglaubt, dass das echt mal passieren wird. Sonst wäre das gar nicht nötig gewesen. Aber Petrus hat gesagt, hey, das wird einmal eine Realität sein, dass wir über die 12 Stämme werden richten. Das wird passieren. Jesus hat das verheißen. Sie haben geglaubt. Und darum haben sie natürlich einen wählen müssen. Auf unserer Sicht, auf eine ganz spezielle Art, sie haben so Voraussetzungen festgelegt, haben aus der ganzen Menge zwei Leute ausgewählt. Die Bedingung war, es muss jemand sein, der die ganze Zeit mit Jesus auch unterwegs war, wo Jesus miterlebt hat, das Ganze gehört hat, gesehen hat. Und dann hatten sie zwei Leute gehabt. Und dann haben sie losgeworfen. Sie haben, ich weiß nicht, ob sie einen Würfel hatten, was auch immer. Das war ganz üblich in der Zeit damals, wo das Volk Gottes gebraucht hat. Und sie haben gesagt, hey, wir machen das so, weil der Mensch tut es los zwar werfen, aber der Gott, den wir haben, der ist so gross. Hey, der kann den Würfel ganz auf jeden Fall steuern. Und sie haben geglaubt, dass Gott durch das entscheidet. Was spannend ist, die Methode vom Entscheiden ist nie mehr erwähnt. Die ist nie mehr gebraucht worden nachher von den Christen. Wisst ihr warum? Moses, du bist am Morgen, sie darfst nichts sagen. Nach dem Kapitel 2 kommt der Heilige Geist. Dann sind so Übungen nicht mehr nötig gewesen, weil dann hat Gott direkt durch Christen reden können. Aber in dem Moment ist es angebracht gewesen, weil sie den Heiligen Geist noch nicht hatten. Aber was ich hervorheben ist, die Wahl, die Ersatzwahl von dem Judas war, weil sie glaubt haben, was Jesus verheißen hat. Und in dem Sinn möchte ich auch schliessen und dir einfach ein paar Fragen stellen. Zum einen, ganz allgemein, was hat Gebet für dich und ganz besonders gemeinsame Gebet? Was für Rolle nimmt das in deinem Leben ein? Das gemeinsame Gebet mit anderen Menschen. Und ich hoffe, ihr habt es ein bisschen gespürt, es geht nicht so um das Ritual, ich muss jetzt beten oder wir müssen jetzt da das. Nein. Das Zusammenkommen als Christen und von Gott retten. Was für eine Rolle spielt das in deinem Leben? Und ich möchte niemand heute irgendwie unter Druck setzen und sagen, du musst jetzt mehr beten. Nein, weil das bringt nichts. Beten braucht Ausdauer. Braucht Beharrlichkeit, dass man einfach dranbleibt. Und dann nützt es nichts, wenn du das einfach nur machst, weil dich jemand unter Druck setzt, weil du dich selber unter Druck setzt, weil du dir sagst, ich muss jetzt das, um ein guter Christ zu sein, ich will ein guter Christ sein. Ja gut, dann müssen wir halt beten. Oder man hat eine Sitzung und denkt, ja gut, wir sind ja Christen, ich habe mich auch schon so gesagt als Spruch, wir müssen jetzt die Sitzung mit einem Gebet beenden. Nein. Was motiviert dich zum Beten? Und das ist meine Frage. Und ich bin der Überzeugung, es hat mit den folgenden drei Fragen zu tun, die ich dir jetzt stellen will. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ich zuerst mal mit dem auseinandersetze, bevor du dich fragst oder dir irgendwie sagst, ich muss jetzt mehr beten. Um das geht es nicht an erster Stelle. Ich möchte dich fragen, lebst du in der Realität von dem auferstandenen Jesus? Jesus ist kein Hirngespinst. Jesus ist nicht einfach ein religiöses System, wo man plötzlich reingedrückt wird. Nein, Jesus ist Herr. Das haben die Jünger damals vor Augen gehabt. Und Jesus möchte in deinem Leben eine Realität sein. Nicht einfach eine Idee. Einfach so ein Ding. Oder vielleicht auch, hey Jesus, es ist so schön, dass du mich gerettet hast. Hey Jesus möchte nicht einfach dein Retter sein. Jesus möchte nicht einfach dein religiöser Meister sein. Jesus möchte in deinem Alltag Realität sein, dein Herr. Jesus ist nicht einfach irgendein Furz, wo sich ein paar Leute ausgedacht haben, damit ein paar Menschen ein bisschen gescheites Leben führen. Nein. Jesus ist Realität. Und er will deinen Alltag prägen. Und ich möchte dich jetzt fragen, lebst du in der Realität von Jesus? Wenn du vielleicht mega weit davon weg bist oder überhaupt wo du stehst, ich möchte dich einladen, begib dich in die Realität von dem Jesus, der auferstanden ist. Das ist das, was die Jünger, die damals eine riesige Bewegung gestartet haben. Hey, das Christentum, das damals von null auf in wenigen Jahrhunderten auf Millionen aufgegangen ist, war unglaublich gewesen. Und das war nur möglich gewesen, weil da Menschen waren, die in der Realität von dem auferstandenen Jesus gelebt haben. Sie haben nicht den Jesus vor Augen gehabt, der gekreuzigt ist. Nicht den Jesus, der sich freiwillig dem hingegeben hat, also umgeschupft worden ist. Nein. Sie haben gewusst, wir haben einen Jesus, der Herr ist, der Sieger ist, wo jede Macht auf dieser Welt nichts zu melden hat, wenn er nicht das so auch so sieht. Und der Jesus war für sie Realität gewesen. Zweite Frage. Lebst du im Blick auf das zweite Kommen von Jesus, auf die Wiederkunft von Jesus, die er verheißen hat? Ich merke ganz häufig, dass wir Christen uns, so wie wir uns eingerichtet haben auf dieser Welt, so wie wir unser Leben leben, eigentlich, wo nicht ein grosser Unterschied oder fast keiner spürbar ist zu anderen Menschen, die Gott nicht kennen, ganz stark eigentlich leben, als würde Jesus gar nicht kommen. Aber die Bibel sagt, die Realität ist eine andere. Unsere wirkliche Heimat ist bei Gott. Und dort sollen wir zum Beispiel auch Schätze sammeln. Nicht da auf der Erde. Und wenn ich glaube, dass Jesus wieder wird kommen, und in dieser Realität leben, dann wird das mein Leben brutal anders prägen. Die Jünger haben damals erwartet, dass er sogar noch zu ihren Lebzeiten kommt. Das war dann nach einer gewissen Zeit so eine Enttäuschung, wo sie gemerkt haben, er kommt nicht gerade sofort. Hätte ich jetzt noch schade gefunden, weil dann hätte ich nicht gelebt. Und ich finde es schon noch schön, dass es mich gibt und euch. Und hätte es alles das nicht gegeben, oder wenn er schon zu früh gekommen wäre. Und in all dem inne ist halt die Spannung, ja eben, wenn wird Jesus kommen? Oder was ist jetzt, dass ich nicht das genauso erlebe, wie ich jetzt hier in der Bibel sehe? Ich erlebe viel weniger, sagst du vielleicht für dich. Ich habe die Spannung, dass ich in der Bibel viele Verheißungen sehe, die noch nicht erfüllt sind. Wie gehe ich damit um? Und da möchte ich dir die letzte Frage stellen. Möchtest du wirklich dich, vielleicht auch heute nochmal ganz neu dafür entscheiden, Gott einfach zu glauben? Wenn Gott etwas gesagt hat, dass du sagst, ich glaube daran. Ich halte mich daran fest. Es hat in der Bibel ganz viele Verheißungen. Und es wäre eine riesige Erweckung unter uns, in der ganzen Schweiz, auf der ganzen Welt, wenn Menschen, wenn Christen, die sagen, ich glaube an Gott, wirklich an die Verheißungen glauben würden. Wir glauben ganz häufig an Jesus im Sinn von, dass wir sagen, ja, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube im Sinn, dass ich das Geschenk annehme. Und es ist absolut die Basic und ich hoffe, dass jeder das Geschenk annimmt, das Gott dir angeboten hat. Und wenn nicht, wie gesagt, ist heute eine Möglichkeit, morgen, aber schieb es nicht zu weit raus. Gott möchte dir das Geschenk geben. Aber Glaube ist mehr als nur das Geschenk anzunehmen. Glaube ist, dass ich sage, ich hebe mich an diesen Verheißungen, die Gott gibt, fest. Und dann wirst du die Spannung haben, dass du glaubst an etwas, was du nicht wirklich schon siehst als Realität. Was wird die Folge davon sein? Du wirst beten. Das wird dich ins Gebet führen, die Situation von diesen Verheißungen, die eben noch nicht erfüllt sind. Und das im Gebet sein wird dich parat machen, dass Gott mit dir Grosses vollbringen kann. Das ist das, was die Jünger, die ersten Christen erlebt haben. Und das wünsche ich auch für uns als Kirche, sei das da in Effi, wo immer du wohnst, an dem Ort, dass Gott mit dir dort, mit anderen Christen, dich kann brauchen, um Gottes Reich zu bauen. Auch für das braucht es Menschen, die in der Realität vom Auferstandenen leben, die den Blick haben, dass die Erde da nicht das Letzte ist, sondern dass es noch etwas viel mehr gibt, das viel besser ist, wo sich viel mehr lohnt, auch für das sich zu investieren. Und Menschen, die einfach sagen, hey, ich glaube daran. Wenn du nicht glaubst, jetzt sogar wieder Jünger nach der Kreuzigung von Jesus, dann wirst du bei jedem Ding, das kommt, jedes Problem, wirst du davor düsen und man wird fragen, wo bist du eigentlich? Auch Gott möchte mit Menschen anfangen, die glauben und im Folge von dem einfach betet. Und darum tue ich jetzt auch noch beten zum Schluss.